Vor allem durfte meine Oma öfter mal in den Westen reisen damals und hat mir dann jedes Mal neue Dinosaurier, die es bei uns zu der Zeit nicht unbedingt gab, mitgebracht. Das war jedes Mal ein Feiertag.
Na gut, da war ich zu jung und Georgia war im Westen.
Ja, die hatte all die Plastikdinos und wir kamen nicht ran.
Die du dir gewünscht hast, ja, standen bei mir.
Richtig.
Ich meine auch, Teile dieser Plastikdinos müssten noch meine Zahnabdrücke haben. Und ja, man ist halt Kind, ne? Man beißt halt auch mal rein.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Bonsoir, salut, ça va? Wie geht's euch, Lieben?
Einen wunderschönen guten Abend. Mir geht es so mittelgut.
Guten Morgen an alle französischen Zuhörer.
Warum haben wir uns heute zusammengefunden? Heute geht es um Tagebücher oder sentimentale kleine Anhängsel, von denen man sich nicht trennen möchte oder trennen kann. Persönliche Archivmaterialien, analog und digital.
Genau, ursprünglich sollte es sogar nur um Tagebücher gehen, bis wir gemerkt haben, das betrifft uns tendenziell alle eher nicht so. Deswegen können wir das Thema eigentlich direkt abhandeln. Ich fange an. Ich habe nie Tagebuch geschrieben. So, fertig.
Ich habe es öfter versucht. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich hatte so 2 oder 3 Tage durch und dann ist wieder, nee, kein Bock.
Ich habe ein paar Jahre Traumtagebücher geführt, aber nichts davon ist zitierbar in irgendeiner Weise. Das ist alles nicht Thorsten.
Ja, Traumtagebuch ist ja noch ein bisschen was anderes, ne? Also das kann ich auch eher nachvollziehen. Warum man Tagebuch schreibt, da können wir später noch irgendwie versuchen, darauf einzugehen. Aber da muss ich mich direkt mal korrigieren. Also Traumtagebuch habe ich zumindest auch mal kurzzeitig angefangen, mehrmals. Also es ist ja vorteilhaft, wenn man seine Träume direkt nach dem Aufwachen aufschreibt, damit man sich dann noch gut erinnern kann, ne? Und ich habe gemerkt, dass ich nach dem Aufwachen mehr Bock habe, weiterzuschlafen, als erstmal 5 Minuten was niederzuschreiben. Deswegen hatte sich das mit dem Traumtagebuch dann auch relativ schnell wieder erledigt. Zitierbar ist davon aber leider auch wenig.
Dann brauchst du schlimmere Träume.
Das sind schon ziemlich schlimme Träume. Ich lasse mich von Albträumen und so aber wenig belasten. Deswegen kann ich danach wieder sehr gut erneut einschlafen.
Aber dann bleiben die nicht im Gedächtnis?
Ja, nicht so, dass man da wirklich einen kohärenten Eintrag in so einem Traumtagebuch draus machen könnte. Nur so Details vielleicht.
Also ich hatte ja schon mal geschildert, diesen Traum mit dem Mädchen, was Fingerkuppen abnagt. Also der ist mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben.
Ja, weil du ihn aufgeschrieben hast wahrscheinlich.
Aber erst am Morgen dann. Aber er blieb halt im Gedächtnis. Er war ziemlich übel.
Ja, man könnte vielleicht so ein paar Träume, die besonders wirr oder besonders übel sind, sammeln und einen Horrorfilm draus drehen.
Oh ja.
Das war irgendwie auch immer meine Motivation. Also jetzt nicht einen Horrorfilm draus zu drehen, aber das einfach mal aufzuschreiben und sich dann vorzustellen, ob sich sowas nicht irgendwie für einen vermutlich in der Regel sehr, sehr surrealen Film eignen würde. Ich glaube, so als Inspiration kann das wirklich was taugen.
Aber die Filme wären dann wahrscheinlich indiziert.
Müsste man sich also über Schweiz und Österreich besorgen?
Ja. Naja, aber wenn wir dann bei Tagebüchern an sich theoretisch bleiben wollen, dann habe ich auch nur eine Erfahrung mit Tagebüchern und das ist nicht das Schreiben, das ist das Lesen. Ich war sehr jung und meine Schwestern haben ein Tagebuch geführt. Also ich war wirklich sehr, sehr jung. Ich habe es kaum lesen können und ich habe auch nichts im Gedächtnis behalten, aber es wird wohl trivial gewesen sein.
Du warst 17, du kannst ruhig konkret werden.
Ich war vielleicht 7 oder 8. Ich konnte gerade so lesen. Ja, also falls meine Schwestern das... ich glaube, die wussten das. Kann sogar sein, dass wir sogar darüber gesprochen haben. Aber ja, falls meine Schwester jetzt das doch hört und das erschreckend findet, ich habe keine Erinnerungen, ich werde dir keinen Strick draus drehen. Und wir wissen, dass unsere Kindheit schlimm war.
Achso, du zitierst jetzt nicht daraus. Ich habe mich gerade schon gefreut.
Nein.
Na, okay. Schade.
Ich glaube tatsächlich, die gibt's auch gar nicht mehr. Aber ich kann mich noch dran erinnern, wie die aussahen. Das waren so.
Die Schwestern.
Genau. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Schwestern aussahen. Nein, also das waren so, also nicht mal A5, aber so die kurze Seite vom A5 in quadratisch. Und dann mit einem blauen Einband und einem kleinen Schloss. Und das Schloss war so schlecht, das war halt so ein Runterdrückteil, wenn du ein bisschen mehr Kraft aufgewendet hast, die man dann halt auch als 7- oder 8-Jähriger hat, konnte man das quasi eröffnen.
Setzt natürlich zusätzlich noch ein bisschen kriminelle Energie voraus, damit man überhaupt auf die Idee kommt, das zu öffnen. Aber ja, kannst du mir ungefähr vorstellen.
Ich habe schlimmere Dinge in der Zeit getan.
Mit 7 und 8 Jahren hast du schlimmere Dinge getan, deine kriminelle Hochphase.
Ja, also nichts Kriminelles, aber ich habe Puppen den Bauch aufgeschnitten. Ja.
Abgründe, mal wieder.
Das würde ich heute nicht wieder machen.
Nein, natürlich nicht.
Weil es ein bisschen creepy käme.
Ja, das ist natürlich ungünstig, dass wir alle nicht so Tagebuch geführt haben, aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie Leute auf die Idee kommen? Weil für mich ist, also zum einen Tagebuch immer so ein Klischee gewesen, was hauptsächlich von Mädchen geschrieben wurde in meiner Jugend so. Das war einfach Standard, ne? Mädchen schreiben Tagebuch. Und der Jungs, zu meiner Zeit, ne, meine Jugend ist halt schon 120 Jahre ungefähr her, da war das kein Thema. Und wahrscheinlich bin ich deswegen damals auch nie auf die Idee gekommen, obwohl ich eigentlich ein relativ introspektiver, nennt man das, Mensch bin. Aber abseits von diesem klischeehaften Tagebuchschreiben, was gibt's denn da so für Motivation? Welchen Sinn hat das Ganze denn eigentlich, eurer Meinung nach?
Also ich weiß, mir wurde das zeitweise empfohlen. Das kann auch eine sehr therapeutische Maßnahme sein. Aber in Jugendjahren ist das, glaube ich, eher so ein Protokollding. Und wenn man dann Jahre später reinguckt, vielleicht nochmal so ein kleines suffisantes Lächeln erhaschen. Aber viel mehr, glaube ich, da bekommt man auch nicht raus.
Ja, ich denke, die Motivationen zu Tagebüchern oder etwas Vergleichbarem sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wie alt man ist. Hm. In der Jugend, beziehungsweise im Kindesalter, wenn das wirklich angefangen hat, so wenn ich so zurückdenke, es haben einfach alle gemacht. Das war irgendwie so. Ja, ich sag jetzt mal cool, das war nicht cool an sich, aber das war einfach so ein Ding, das hat jeder gemacht. So wie so ein Teigrolling ziehen im Glas, das hat auch jeder gemacht. Warum? Keine okay. Ahnung.
Oddly specific, aber...
Ihr habt nie Sauerteig gezogen?
Nein.
Nein, also es gab bei uns irgendwann, als ich 18, 19 war, den Wanderteig, den Horst.
Ja.
Ja, so einen kenne ich auch. Der hieß anders bei uns. Ich komme drauf. Hermann hieß der bei uns.
Ah.
Hat unterschiedliche Namen, ja.
Man will sich gar nicht vorstellen, wie viele unterschiedliche Bakterien von allen möglichen Leuten da drin sind. Es ist ja wirklich widerwärtig, aber ja.
Naja, auf alle Fälle. Ich glaube, so wenn man sehr jung ist, hat man Tagebücher geschrieben, weil das einfach alle gemacht haben. Und dann hat man das auch ausprobiert. Und dann geht es um mein liebes Tagebuch. Heute habe ich, was weiß ich, was gemacht, getan, gesehen, gehört. Ich denke, ich fühle, was weiß ich. Ich bin auch eine von denen, die das öfter mal angefangen hat und sich gedacht hat, ja, eigentlich wäre das doch eine ganz nette Sache und nach irgendwie so 2, 3 Einträgen wieder liegen lassen hat, weil es irgendwie, ich komme auch nicht in diese Regelmäßigkeit. Dafür reicht meine Disziplin nicht aus, um jeden Tag da mindestens so 2, 3 Zeilen zu schreiben. Später, Erwachsenenalter, beziehungsweise sehr späte Jugend, könnte man auf Richtung Scrapbooking gehen? Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt.
Was ist ein Scrapbook?
Es ist im Grunde auch sowas wie ein Tagebuch, aber ein bisschen kreativer mit Gestaltungselementen, Aufkleber, Musterstücke, die man einklebt. Das kann auch viel mit Reisen zusammenhängen oder mit irgendwelchen Popkulturgeschichten, die man dann macht. Also es ist nicht mehr dieses reine Tagebuch. Und jetzt, wo ich Mutter geworden bin, habe ich öfter versucht, wieder sowas Ähnliches zu machen wie ein Tagebuch, aber in denen ich festhalte, was gerade mit den Kids so passiert. So was wie, heute hast du das erste Mal Mama gesagt oder heute hast du dich auf die Nase gelegt oder halt irgendwie sowas. Aber auch da, ich muss sagen, ich halte nicht durch.
Aber das finde ich ja wiederum cool. Also das sind ja themenbezogene Sachen, so Reise, Kindertagebücher. Mhm. Das finde ich sehr interessant.
Also das, was du beschreibst, dass du die Entwicklung der Kinder festhältst, ist das dann schon mit dem Hintergedanken, dass die das eines Tages lesen sollen? Weil das fände ich dann auch wieder cool. Dann hätte das ja irgendwo einen Sinn.
Ja, mit dem Hintergedanken, dass die das vielleicht irgendwann mal, wenn sie dann groß sind, halt lesen dürfen, wenn sie wollen. Kein Zwang, ich werde sie nicht auf die Nase binden. So, hier, dein 18. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst jetzt Mamas Tagebuch aus deinen ersten drei Lebensjahren. Ja, lies mal bitte laut vor, Lesung, 20 Gäste geladen.
Ja, heute hatte so ein Mann wieder richtig heftigen Durchfall.
Mama musste die ganze Kacke aus den Klamotten waschen.
Heute war Mama wieder doof, ich durfte nicht das Pferd reiten. Oder wir fangen ganz früh an, heute wurde ich gezeugt.
Nein, ich wüsste aber auch tatsächlich nicht, wann die beiden gezeugt wurden.
Ich glaube, das weiß man in der Regel nicht.
Also ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die wussten, wann.
Okay, wenn man einmal im Monat einen Termin hat mit, jetzt.
Nicht mit Termin. Okay. Die konnten ganz genau sagen, ja, dann, da waren meine Eltern da und da im Urlaub und da ist es passiert.
Ah.
Zum Beispiel.
An dem Abend ist das Kondom gerissen.
Mama hat die Pille vergessen.
Wir driften wieder sehr schön ab.
Unsere Spezialität.
Ja, aber Scrapbooks, ich habe das System noch nicht verstanden.
Oh, Scrapbooking, da kann ich ein Washi-Tape und unterschiedliche Gelmaler und kleine Aufkleber und Stanzen. Also es ist sehr viel Basteln. Also Scrapbooking ist wirklich, das finde ich auch so irgendwie interessant, das auch zu machen. Aber ich würde es wirklich themenbezogen machen. Allein, weil ich schon weiß, ich halte das nicht lange aus. Das ist mir viel zu viel Aufwand. Weil Scrapbooking schon viel Aufwand ist. Es muss ja auch hübsch aussehen.
Das macht man dann auch so protokollmäßig täglich oder, also, ja, vielleicht nicht täglich, aber immer mal wieder und macht dann so hübsche Seiten und trägt da was ein? Oder ist das eher so ein, ich mache jetzt einmal so ein großes, sehr hübsches Scrapbook und bin dann in der Woche fertig?
Nee, das machst du tatsächlich nicht an einem Stück, sondern so, wie es halt gerade kommt. Sagen wir mal zum Beispiel, du machst eine Reise und möchtest während der Reise so ein Scrapbook machen. Dann sammelst du halt Kram, keine Ahnung, weil du im Wald warst, klebst du da ein paar Blätter rein oder Fotos, die du dann mit ausgedruckt hast, weil es gibt ja diese schönen portablen Drucker oder so eine Art Polaroid.
Dieses Scrapbook ist dann doch im Prinzip eine Steigerung von so einem klassischen Tagebuch, wo die Schreiberin oder der Schreiber dann, keine Ahnung, ein Bild von den Backstreet Boys reinklebt und Herzchen rumrum malt. Also einfach noch eine, also natürlich ein bisschen extrem ausgedrückt, aber einfach eine kreativere Form von so einem rein schriftlichen Tagebuch.
Ja. Aber ich glaube, da ist auch nicht so der Zwang, jeden Tag oder jeden zweiten Tag so regelmäßig was reinzuschreiben.
Ja gut, ist auch die Frage, was das bei normalen Tagebüchern für ein Zwang ist. Ich meine, letztlich zwingt dich ja keiner, außer wenn das jetzt wirklich irgendwie eine therapeutische Maßnahme ist. Aber ich sage mal, bei jüngeren Leuten ist das vermutlich tendenziell eher nicht so. Sondern eher, wie du sagtest, ne, es macht eh jeder, also macht man es selber auch. Also weiß ich nicht, wenn man nicht jeden Tag reinschreibt, ob man dann plötzlich uncool im Freundeskreis ist oder so. Ich bin da nicht so drin in der Bubble. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ein möglicher Zwang ist.
Aber im Zweifelsfall sagst du einfach, dass du da jeden Tag reinschreibst, weil reingucken darf ja eh keiner.
Das stimmt.
Ja.
Das sind keine Freundesbücher.
Ja, aber wenn wir schon bei diesen erweiterten Tagebüchern sind, kennt ihr Bullet Journals?
Ja.
Nein.
Finde ich an sich sehr interessant, dass quasi eine überaus strukturierte Steigerung des Tagebuchs. Also du hast quasi Tabellen und hast Zeilen für jeden Tag und dann Spalten für gewisse Kategorien. Die Kategorien kannst du frei wählen, kannst du alles Mögliche reinschreiben. Und es geht darum, dass du Dinge bewertest. Halt quasi mit so Bullets. So, ja,
mit Farbkodierung. Häkchen, Kreuzen.
Genau. Und da kannst du dann halt sowas machen, also Ziele verfolgen auch. Keine Ahnung, du willst deinen Schlaf optimieren. Dann machst du dir eine Kategorie, wann habe ich das letzte Mal gegessen oder wie viel habe ich am Abend gegessen, wann bin ich ins Bett gegangen und wie bin ich morgens aufgewacht und bewertest das auf Skalen. Und das trägst du dann immer wieder ein und dann kannst du nämlich im Nachhinein reingucken. Ah, okay, an dem Tag habe ich abends sehr viel gegessen, bin sehr früh ins Bett gegangen, aber mein Schlaf war sehr gut, ich habe mich am Morgen gut gefühlt oder sowas in der Art.
Ja, die Klassiker sind ja Schlaf, Sport und Wasser trinken.
Ja, genau. Also halt wirklich so, du trackst quasi, welche Effekte dein Leben auf dich hat. Und wie du dich dann fühlst. Das kannst du auch mit Gefühlen ganz gut machen. Also, wie viel hast du geschlafen und wie hast du dich gefühlt? Wolltest du jemanden umbringen, weil du wenig geschlafen hast? Oder hast du viel geschlafen und wolltest jeden umarmen?
Naja, das ist ja ein Trugschluss, dass du da diese Verbindung direkt herstellst. Du kannst ja auch wunderbar geschlafen haben und trotzdem am nächsten Tag jeden töten wollen.
Ja, du kannst halt eine Korrelation irgendwie feststellen dann vielleicht. Und du kannst ja auch die Kategorien wechseln. Aber was ich halt weiß, ist, dass das sehr vielen Leuten, die irgendwie strukturiert an gewisse Probleme rangehen wollen, tatsächlich hilft. Finde ich eigentlich sehr interessant und da drin steckt zeitweise echt viel Liebe und Aufwand. Das hat mich halt durch die Scrapbooks daran erinnert, weil da wirklich, die sind richtig schön designt manchmal.
Ja, ich sehe da gerade schon ein paar Bilder, aber strukturiert an Dinge rangehen, das ist halt so eine Sache, da bin ich weit von entfernt. Deswegen bin ich noch nie mit sowas in Kontakt gekommen und habe nie das Bedürfnis gehabt, glaube ich.
Es ist halt eine erwachsenere Form von so einem Tagebuch. Ne? Also du willst halt wirklich was erreichen. Und es ist besser als ein Erfolgscoach.
Naja, also erwachsene Form von so einem Tagebuch, weiß ich nicht. Du hast ja bei so einem Bullet Journal anscheinend wirklich ein Ziel vor Augen. Irgendwas gibt es ja, irgendwas, worauf du hinaus willst. Dass du mit der Unterstützung dieses Bullet Journals dann ja rausfinden willst, wie das geht oder wie du dieses Ziel erreichst. So, das ist ja vermutlich, oder? Korrigier mich.
Es reicht auch, was zu tracken. Also, du musst nicht unbedingt ein komplettes Ziel haben, aber grundsätzlich so Erfahrungen sammeln.
Also Beschäftigungstherapie auch. Wenn, also einfach nur tracken um des Trackens willen. Gut, ist ungefähr das, was ich auf Letterboxd mache, aber ja, da ist mir der Sinn nicht ganz klar.
Du könntest halt am Ende vielleicht Schlüsse draus ziehen. Auch wenn du es einfach nur trackst. Viele haben dann auch so eine Kommentarspalte, dass du halt wirklich am Ende irgendwelche random Kommentare reintragen kannst an den Tag.
Wenn du dann irgendwann deinen Jahresüberblick hast von irgendwas, was du getrackt hast, dann siehst du ja, wo es mal mehr, mal weniger, wo es gehapert hat oder wo etwas anderes damit zusammenhängt, vielleicht gewirkt hat, aber ich würde sagen, es ist sehr, sehr auf die Schiene von, ich schaue mir das dann hinterher an, also visualisieren.
Gerade bei Bullet Journals, als ich das erste Mal so intensiver davon gehört habe, kam mir sofort die Idee, eigentlich möchte ich eine Softwareanwendung dafür schreiben. Einfach nur so richtig schön Diagramme und dann visualisiert man das dagegen.
Gibt's sowas nicht?
Gibt's garantiert, ich habe das auch nicht näher verfolgt. Aber das fand ich halt aus meiner Sicht wesentlich besser als, ja, ich habe halt ein Buch, da muss ich dann manuell reingucken und muss den Verlauf quasi vertikal ablesen. Und ich habe keine Korrelation zwischen den beiden direkt. Wenn ich das in ein Diagramm packen würde, hätte ich natürlich sofort eine Korrelation, die ich erkennen kann.
Ja, aber dann hast du nicht mehr diesen Faktor, dass du mit deinem Stift fein säuberlich das ausmalst, vielleicht noch einen Sticker mit reinklebst. Und dein Buch da stehen hast.
Das kostet halt einfach nur Zeit. Das muss effizient sein.
Wir wollen uns optimieren.
Richtig.
Na, ich denke gerade so, was so haptische Geschichten angeht, die man dann halt anfertigt, sei es jetzt kreativ Scrapbooking, Anfänger-Tagebücher oder fortgeschritten mit Bullet Journal und Co. Ich denke, es geht da auch viel um Erinnerungen schaffen, Erinnerungen festhalten, vielleicht was für die Nachwelt festhalten.
Das wäre ein valider Ansatz.
Ich glaube, wenn ich jemals Tagebuch geschrieben hätte oder ein Scrapbook geführt hätte oder so, dann hätte ich das immer auch im Hinterkopf gehabt, dass ich extra so schreibe, damit das ordentlich gut lesbar und vielleicht unterhaltsam ist für jemanden, der das in 50 Jahren liest. Ob das jetzt durch einen Archäologen ausgegraben wird oder meine imaginären Enkel das lesen, scheißegal, ne? Aber es ist schon irgendwie an ein Publikum gerichtet.
Ich denke auch. Vor allem, weil man ja auch viel in Schule und Co. dann Dinge lesen, gucken, hören durfte, die irgendwo mit irgendwelchen Tagebüchern zu tun hatten oder mit irgendetwas, was man über frühe Vorfahren oder sonst wie halt ausgegraben gefunden hat, so als Zeitzeugen und sowas.
Ja, wobei die werden das nicht einfach für andere Leute geschrieben haben. Die werden das schon eher, wenn, dann für sich geschrieben haben, wenn es um sowas geht. Also ich wäre auf jeden Fall so ein Mensch, ich würde nicht mal für mein zukünftiges Ich schreiben. Das wäre mir schon zu viel Aufwand.
Aber dann gibt es ja noch was anderes. Es müssen ja nicht Tagebücher sein. Es können ja auch Fotos, Videos, Briefe, einfach nur eine Sammlung von Dingen sein. Eine Zeitkapsel.
Ja, wäre als so Erinnerungsmedium sicherlich die klassischere Form. Also mehr als ein Tagebuch. Ich meine, klar, das Fotoalbum ist wahrscheinlich das klischeehafteste. Wobei heutzutage vielleicht auch nicht mehr so wirklich.
Es gibt von mir kein einziges Foto, wo ich älter als 3 oder 4 Jahre alt bin, was nicht irgendwie bitte fotografier mich mal ist.
Na, ich habe hier tatsächlich noch eine ganze Menge Fotoalben rumzuliegen, gerade aus meiner Kindheit. Und irgendwie finde ich das schon cool. Dennoch würde ich selbst heutzutage oder in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, jetzt großartig Fotos zu machen, außer hier und da mal ein Selfie oder irgendwie, keine Ahnung, mein Essen fotografieren und das dann in ein Fotoalbum einzukleben. Weil irgendwie ist das verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil es einfach zu viele Fotos gibt.
Heutzutage macht man das, wenn, dann digital oder halt gar nicht.
Und die Sache ist auch, für wen machen wir das? Weil damals, wenn wir so zurückdenken, die Fotoalben, in denen wir drin kleben, von unseren Eltern gemacht, um halt Erinnerungen an das Familienleben und unsere ersten, was auch immer alles, was wir zuerst als das erste Mal gemacht haben, festzuhalten. Das ist ja auch wieder viel für, können die Kinder dann gucken, wenn sie groß sind?
Ja, stimmt.
Okay, was sagt das dann über die Kindheit aus, wenn das Mike-Album aus 2 Bildern besteht? Einmal nach der Geburt und einmal anderes Bild, so 2, 3 Jahre alt.
Man hatte viel zu tun.
Okay, das ist ja positiv ausgedrückt, das finde ich gut.
Nein, ich weiß tatsächlich von einigen, nicht nur in meiner Generation, auch andere. Erstmal hast du das erste Kind, da ist alles neu, da machst du, da hältst du alles fest, du hast ja auch die Zeit, du hast ja nur dieses eine Kind, auf das du dich konzentrierst. Von Kind zu Kind wird das immer mehr Arbeit und du kommst zu immer weniger. Da hast du dann auch nicht mehr die Zeit, um dann wirklich für jeden Scheiß ein Foto zu machen, das dann einzukleben, noch lieb was drunter zu schreiben. Und es ist wirklich also sehr unterschiedlich, wie Fotoalben dann von den Erstgeborenen und dann halt die, die danach kommen, aussehen. Also teilweise sind das wirklich dann nur noch so 2, 3 Seiten und mitten im Album hört's einfach auf und tot, dead end.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Weil von meiner Schwester, 10 Jahre älter, das erste Kind, super Alben. Das zweite Kind, 8 Jahre älter als ich, ja, ist schon sehr okay. Hört aber auch irgendwann auf. Und bei mir dann halt 2 Fotos. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist fast schon ein Privileg. Also ich hänge sehr wenig an Erinnerungen in jeglicher Form. Und sowas dann auch zu sehen, ja, ist halt so. Finde ich nicht schlimm.
Aber ich merke es halt bei mir schon. Also als der erste da war, du hast wirklich jeden Scheiß festgehalten, weil du halt einfach die Zeit dafür hattest. Hab dann auch vieles davon ausdrucken lassen und ja, mit dem zweiten fällt mir dann schon auf, ich fotografiere immer entweder den einen oder den anderen. Es wird teilweise sehr ungleichmäßig, wer wie oft abgelichtet wird, wo ich dann wirklich teilweise da hänge, so ja, jetzt musst du in den nächsten Tagen mal den anderen fotografieren bei ein paar süßen Sachen, sonst fehlt dir da einfach so ein halbes Jahr oder sowas. Was vorher, als ich nur ein Kind hätte, niemals passiert wäre, weil der quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag mindestens irgendwie ein paar Fotos gemacht wurden, weil er irgendwas Süßes gemacht hat. Es geht halt irgendwann einfach runter.
Ja, wenn der eine halt fotogener ist und coolere Dinge macht vor der Kamera, naja, dann muss der andere sich mal anstrengen.
Ja, das jüngere Kind, also warum kann das noch nicht lesen und schreiben, wenn das 2 ist?
Ja.
Hallo, das andere Kind ist 7 und das spricht schon fließend Französisch.
Das Problem ist wohl eher, dass der 2. viel früher anfängt mit Klettern.
Ja, ja. Guck mal, da hast du dir das Schlüsselbein gebrochen. Und da dein erster Rippenbruch.
Ja,
ist das nicht schön?
Ja, dein erster Aufenthalt im Krankenhaus, weil du vom Hochbett gefallen bist, auf das du nicht hoch durftest. Die sind ja noch sehr jung, da sind die Knochen sehr weich.
Das stimmt.
Sonst hätte er sich garantiert schon was getan. Er ist wirklich mit einem Jahr aufs Hochbett geklettert.
Ja, es heißt ja immer so, man soll Kinder nicht vor sich selbst schützen. Also im gewissen Maße okay, aber ja.
Also er ist nie unbeaufsichtigt, wenn er sowas macht, aber ich wollte damit nur sagen, er benötigt viel Aufsicht. Ich bin dann, da kannst du nicht nebenher noch ein Handy oder eine Kamera halten.
Gewisse kleinere Kinder in meiner Umgebung hatten Schädelbasisbruch, bevor sie ein Jahr alt wurden.
Du hattest natürlich nichts damit zu tun.
Nein, die Person, die da beaufsichtigt hat, hat nur kurz auf die Uhr geschaut. Und dann ist das Kind von der Couch runtergerollt und Schädelbasisbruch.
Kann schnell gehen.
Es passiert schnell und das nur, weil man mal kurz wegguckt. Ne? Das ist schon kritisch.
Du brauchst teilweise nicht mal weggucken. Ich habe von dem Kind einer Bekannten gehört, die ist im Rennen ausgerutscht, wollte sich auffangen, wenn man halt nach hinten rutscht, also nach hinten fällt beim Laufen, dann versucht man sich ja mit den Armen abzustützen. Hat das auch gemacht und hat sich dabei die Elle gebrochen. Und schon hast du dein erstes Foto von, hier, guck mal, hast du den Arm gebrochen, kommt ins Fotoalbum.
Theoretisch wäre es heute ja sogar wahrscheinlicher, wenn man immer das Handy dabei hat und sowieso von jedem Scheiß Fotos machen kann.
Mhm.
Machst du, wenn du sagst, dass du jetzt auch von deinen Kindern viele Fotos machst und so, machst du das jetzt auch eher digital oder benutzt du wirklich noch so gute analoge Kameras, also am besten Polaroid?
Ja, hin und wieder sind da auch also Sofortbildkamera-Fotos bei, aber in der Regel digital. Also selbst meine Spiegelreflex ist digital. Also selbst wenn ich die auspacken will, wäre das nicht mehr analog. Und das Handy, das ist natürlich immer da. Das hat eine schnelle Schnappschussfunktion, wenn du halt schnell irgendwas, zum Beispiel, hey, guck mal, der klettert die Leiter hoch. Ich muss schnell ein Foto machen und ihn dann festhalten. Dann hast du keine Zeit, um noch eine analoge Kamera zu holen.
Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir immer vor, dass so Fotos halt ein bisschen entwertet sind, dadurch, dass man jetzt so viele machen kann. Ich meine, früher hast du halt eine Kamera gehabt mit einem Film. Wie viel passt darauf? 32 Fotos, glaube ich?
Ja, ungefähr.
Und da musste man ja schon irgendwie ein bisschen wählerisch sein. Also klar kannst du jetzt nicht die allerschnellsten Schnappschüsse machen, aber irgendwie hat man da ja dann auch ein bisschen mehr Wert auf die Auswahl des Motivs gelegt. Und am Ende sind da, glaube ich, so im Schnitt schon brauchbarere Fotos rausgekommen. Wohingegen heute ein Fotoalbum, Karl-Heinz, 7 Jahre alt, das besteht dann nicht wie früher aus 20, 30 Bildern, sondern aus 700. Und dann geht doch der Wert des Ganzen irgendwie verloren, oder?
Da haben die Eltern dann auch schlecht selektiert.
Naja, es wird vielleicht gar nicht mehr selektiert, wer weiß.
Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon oft gestellt, weil du damals halt wirklich, also ganz, ganz damals, als du dann noch den Film entwickeln musstest, wusstest du ja auch nicht, was ist wirklich bei rausgekommen. Mhm. Wenn du auf den Knopf gedrückt hast, hast du ja gehofft, dass du auch ein vernünftiges Foto gemacht hast. Heutzutage ist es einfacher, weil du halt direkt siehst, was du als Foto hast. Aber ich sehe das auch, kommt sehr auf die Person an. Wenn ich mich mit meinem Vater vergleiche, die Fotografie ist mir jetzt nicht ganz fremd. Ich gehe da mit einem ganz anderen Blickwinkel dran. Ich glaube, wenn ich tatsächlich mit den Kindern ein Shooting mache, auch wenn es digital und nur mit dem Handy mache, sehen die Bilder wesentlich wertiger aus. Und mein 20-seitiges Fotobuch sieht dann auch etwas anders aus, als wenn mein Vater dann halt mit seinem Handy ein paar Schnappschüsse macht, die dann tot geblitzt sind und Co. Also
ja, das ist halt dieser künstlerische Blickwinkel, den man dann hat. Das ist ja bei dir wirklich was komplett anderes als Designerin.
Naja, Fotografie war halt auch ein Stück meiner Ausbildung.
Genau, da kommt es dann auf das Medium auch gar nicht mehr so an oder auf das Gerät, mit dem man das Ganze macht. Ne?
Und da sehe ich das dann eher als eine Vereinfachung, weil ich halt einfach weiß, ist es was geworden, ist es nichts geworden und ich auch auf so schnelle Schnappschüsse reagieren kann, wo ich jetzt nicht Angst haben muss, dass ich meinen 100-Euro-Film da vergeude und hinterher kein einziges Foto was geworden ist. Jetzt, wenn ich das dann, keine Ahnung, die Kinder spielen im Garten, die sind verdammt flink unterwegs. Die meisten sind verwackelt, ja, versuchst du trotzdem und löscht halt einfach den Scheiß, der nichts geworden ist. Und das hätte ich damals mit einer analogen dann nicht gemacht, dann hätte ich einfach eventuell kein Foto davon gemacht. Oder 2, 3 verwaschene Bilder mit, na, wenigstens die Erinnerung festgehalten.
Ja, vielleicht hat man die dann auch ein bisschen wertgeschätzt, selbst wenn sie eigentlich scheiße waren.
Damals hat das ja auch ein bisschen was gekostet, also es war ja nicht komplett gratis und es war ja auch immer so ein Ding, die Kamera musst du ja dabei haben. Du musst sie ja griffbereit haben. Heute kannst du mal schnell irgendwo hingreifen und dann hast du es. Das ist dann weniger mit Planen und du hast es halt immer dabei. Ich weiß noch, meine Mutter ist damals sehr ausgerastet. Alle Eltern gebt einem Kind niemals eine analoge Kamera. Wir sind im Wald spazieren gegangen. Es sollten Fotos gemacht werden. Klein Mike bekommt die Kamera in die Hand. 2 Wochen später meckert meine Mutter mich voll, warum ich denn die ganzen Moose und Gräser fotografiert habe. Ich habe wirklich einfach nur wild am Waldrand links und rechts den Weg die ganze Zeit fotografiert.
Wenn die Fotos was geworden sind, dann würde ich sagen, ist doch alles gut.
Absolut nicht, aber ich hatte meinen Spaß.
Hätte sie dir einfach eine Kamera ohne Film geben sollen. Hätte sie den gleichen Spaß gehabt und keinen Film verschwendet.
Ja, die Geräusche.
Ach, das ist so eine professionelle Kamera, ne?
Ah. Ja, genau, für Erwachsene, hochprofessionell. Richtig. Nein, also das ist etwas, was ich unserem Sohn tatsächlich, also man merkt, der ist viel mit Kameras in Berührung gekommen. Mama hat eventuell ein paar Fotos mit der Spiegelreflex gemacht. Der kleine Mann musste natürlich auch eine haben. Die hat er, seit er 2 oder 3 Jahre alt ist.
Das finde ich aber geil.
Ja, kleine, robuste Kinder-Digitalkamera, da steckst du eine SD-Karte an der Seite rein, hat einen Akku zum Laden und er hat wirklich sehr, sehr viele Fotos gemacht. Er hat da mega Spaß dran. Also viel die Haustiere, Opa und Oma, ein paar schwarze Fotos, ein paar sehr verwischte, den Fernseher, alles mögliche, aber es ist echt, das hat was.
Ja, wenn man da zum Beispiel eine kleine Selektion rausziehen kann, immer mal wieder, ist das zum Beispiel auch was ich Kindern potenziell zeigen würde. Also hier von wegen, ja, in dem Alter hast du die und die Fotos gemacht und da hattest du einen schönen Nachmittag mit Oma und Opa. Ist doch Hammer.
Definitiv.
Guckt ihr euch selbst, also jetzt nur für euch quasi, gerne Fotos aus ferner Vergangenheit an? Also durchwühlt ihr eure eigenen Alben? Gut, Mike, durchwühlst du deine beiden Fotos, die es von dir gibt, gelegentlich mal?
Das habe ich vor 10, 12 Jahren irgendwann mal gemacht. Da habe ich dieses Album gefunden, beziehungsweise es wurde mir gegeben. Aber ansonsten, ich habe absolut kein nostalgisches Empfinden. Jegliche Daten von mir, ich habe zum Großteil nicht mal Backups. Also wichtige Dokumente, dafür gibt's Backups, aber alle möglichen Fotos und was weiß ich nicht alles, nö, absolut nicht.
Also ich gucke schon gerne alte Fotos. Sowohl welche, die ich gemacht habe, als auch welche von mir, als ich noch ganz klein war. Aber das ist natürlich wesentlich seltener, weil ich die Fotoalben nicht selber bei mir zu Hause habe.
Ja. Ich habe meine ganzen Kinderalben hier irgendwie, 3, 4 Alben. Die habe ich allerdings gerade in meiner späten Kindheit mir schon so oft angeguckt, dass ich die, glaube ich, bis heute auswendig kenne und deswegen da auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Aber ja, an und für sich habe ich das auch immer ganz gerne gemacht.
Ja, so wahnsinnig oft habe ich bei mir dann nicht reingeschaut. Also ich könnte sie noch nicht auswendig. Ich glaube, 4 Fotos oder so habe ich mir auch digital gezogen dann von mir aus diesen Alben, weil ich die so besonders süß fand. Und ansonsten müsste ich tatsächlich durchblättern. Also habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
die zu digitalisieren, so ältere analoge Fotos, ist natürlich auch so eine Sache. Ist ja eigentlich komplett sinnvoll, ne, das mal zu machen. Ich hätte irgendwie Schmerzen damit, so ein Fotoalbum zu digitalisieren und dann am besten das Album wegzuschmeißen oder sonst wie zu zerstören. Wobei ja rational gesehen es überhaupt nichts gibt, was dagegen spricht, oder?
Ah, jein.
Wenn du das schon irgendwie machst, also erstmal digitalisieren, du hast dann Backup. Insbesondere wenn du nicht das Foto an sich digitalisierst, das Entwickelte, sondern wirklich vom Film aus gesehen. Ich glaube, da kommt richtig was Gutes raus.
Also ich habe von 30 Jahre alten Fotos habe ich ganz bestimmt nicht mehr die Filme.
Also wir haben immer noch teilweise die Filme beziehungsweise diese Fotoentwicklungsboxen, wo halt die Filme dann mit drinne sind, die könnte man sogar wirklich digitalisieren. Aber ja, stell dir vor, du hast ein damals entwickeltes Fotoalbum. Und das möchtest du jetzt zum einen digitalisieren als Backup und zum anderen möchtest du es nochmal, weil die Fotos schon ausgeblichen oder vergilbt sind, einfach als richtig schön gebundenes Buch und es gibt immer noch Buchbinder, dann kannst du das natürlich richtig geil dann machen. Also du kannst quasi deine Erinnerung nochmal ein Stück aufleveln.
Naja, aber das Ganze als Buch, da würde ich jetzt nicht so viel Wert drauf legen, weil das ist letztlich nur ein Medium. Also mir geht's ja um die Motive an sich dann wahrscheinlich. Deswegen wäre mein Ansatz ja digitalisieren und im Schrank Platz schaffen, indem ich dann die Fotoalben halt weghauen kann. Denn das Motiv habe ich ja gesichert.
Es kommt drauf an, glaube ich, für wen das ist. Also wenn es für dich ist, dann würde ich auch sagen, ja, du bist ein digitaler Mensch, mach das durch digital. Aber zum Beispiel meine Mutter würde sich freuen, wenn sie einfach nur wirklich ein haptisches Album bekommt. Digital kann sie sich das auch angucken und sie kriegt das auch alles hin, alles gar kein Problem. Aber haptisch findet sie das, glaube ich, so oder so schon mal besser, weil ja, das kann man dann auch mal mitnehmen zu Freunden, Freundinnen. Das kann man dann halt den Leuten zeigen. Aber für sich selbst würde man, glaube ich, auch immer so ein digitales bevorzugen.
Ja, ich würde jetzt eher vorwärts denken. Also nicht an ältere Generationen, sondern das Ganze als Hinterlassenschaft für spätere Generationen mir vorstellen.
Ja, dann ist digital ja richtig schlecht.
Warum?
Naja, irgendwann wird aufgeräumt. Das wird kommen. Wir können nicht die ganzen Datenmengen, die existieren und geschaffen werden, alle auf Ewigkeit aufbewahren.
Davon bin ich jetzt eigentlich ausgegangen. Google sagt, das bleibt immer für immer da.
Ja, zu deinen Lebzeiten. Vielleicht auch noch 10, 20 Jahre danach, aber.
Naja, da können sich die späteren Generationen dann ja über andere Speichermöglichkeiten Gedanken machen. Hauptsache, sie haben das erstmal.
Dann speichern wir wieder auf Tesafilm. Das ist ja auch wieder nichts.
Bakterien. Algen. Gab es nicht irgendwelche Ansätze in die Richtung?
Es gibt alle möglichen Ansätze. Das ist nur nie praktisch umsetzbar gewesen.
Ja, wer weiß. Vielleicht kommen irgendwelche Außerirdischen und helfen uns ein bisschen auf die Sprünge.
Ja, also das Problem ist immer die Halbwertszeit bei Daten und Datenträgern vor allem. Also selbst DVDs, CDs und so weiter, die haben eine Zeit von, ich glaube, 20 Jahren teilweise. Und das ist schon hoch. Das heißt, wenn du dort Daten drauf speicherst, dann musst du alle 20 Jahre das entweder das Medium wechseln oder dir neue Datenträger besorgen. Und das ist eine Arbeit, ich glaube, die machen sich kaum Leute. Warum auch? Es sind ja keine Bankdaten.
Also die allerbesten Fotos. Immer so 5 bis 10 pro Jahr. Auf verdammt hochwertigem Papier drucken lassen, beziehungsweise entwickeln lassen und dann für die Ewigkeit
konservieren.
Ja, konservieren.
Kompostieren.
Ja, das kannst du mit dem Papier machen. Ja, also das könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Und das kann man dann auch gerne in Zeitkapseln oder sonst wo einschweißen, halt wirklich für zukünftige Generationen. Es gibt ja teilweise auch so, zumindest aus Filmen kennt man das, ja, hier, da war mal eine Zeitkapsel eingegraben, jetzt ist 50 Jahre später, jetzt gucken wir mal, was sie da reingelegt haben.
Und dann machen sie es auf und finden die irgendwelche Leichen.
Und dann kommen die Aliens. Ich bin bei dem Thema gerade noch ein bisschen traumatisiert, weil ich einen gewissen Film mit Nicolas Cage, dessen Titel ich immerhin schon wieder vergessen habe, kürzlich gesehen habe.
Knowing,
genau.
Ja, an den habe ich auch gerade gedacht. Ich fand ihn nicht so schlimm.
Ja.
Change my mind.
Über wen? Nee. Ich möchte nicht mehr an diesen Film denken oder über ihn reden. Außer, naja.
Teaser.
Das mit den Speichermedien, die irgendwann nicht mehr funktionieren, das ist tatsächlich etwas, was so meine nostalgische Ader ganz schön verletzt hat. Weil ich nämlich im Gegensatz zu Mike doch ganz gerne auch digitale Daten aufbewahre. Jetzt nicht random irgendwelche Dateien, die ich runtergeladen habe, sondern gerade so aus der Zeit, wo ich angefangen habe, PCs zu benutzen, wo es auch, naja, noch kein Internet gab, ist übertrieben gesagt, wo ich zumindest noch keinen Internetanschluss hatte. Da habe ich halt so ein bisschen Anfänge gemacht in Fotobearbeitung, teilweise Videobearbeitung, Audiobearbeitung, halt so ein bisschen kreativen Scheiß. Und
vergiss nicht RPG Maker, House of Garbenheft.
Das war Jahre später. Aber ja, zum Beispiel sowas. Und da ist wirklich viel Blödsinn zusammengekommen. Alles nicht verwertbar, ne? Alles keine hohe Schaffenshöhe oder wie man das nennt. Aber schon irgendwie was, was ich mir heutzutage gerne noch angucken würde. Weil ich das auf jeden Fall witzig finde. Bloß leider war das zu einer Zeit, wo die Festplatten jetzt auch nicht so groß waren. Und wenn du eine 20 GB Festplatte hast oder eine 4 GB Festplatte, wenn wir noch ein Stück zurückgehen, dann musst du da hin und wieder mal Platz schaffen. Dann brennst du den Kram halt auf CDs. Und ich glaube, ich habe 5 CDs, wo ich nur sowas drauf archiviert habe. Und die liegen hier garantiert noch irgendwo, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die nicht mehr lesbar sind. Das bedauere ich sehr.
Ausprobieren, vielleicht hast du Glück.
Es wird schwierig.
Das Problem ist, dass ich auch kein Laufwerk mehr habe. Das ist ja auch schon seit Jahren nicht mehr Standard, dass man optische Laufwerke in seinen Rechnern hat.
Ich habe eins im Rechner verbaut.
Old school.
Oh, es gibt tatsächlich ein Erinnerungsstück, was ich habe, was allerdings nicht durch mich erstellt wurde. Ich hatte vor geraumer Zeit, vor Jahren, einen Unfall mit Knieschaden. Und da habe ich die MRT-CD-Aufnahme bekommen. Also die MRT-Aufnahme als CD. Und die wollte ich mir immer mal ansehen, weil das, was ich bei dem Arzt gesehen habe, oh, das war so hochspannend. Halt wirklich, also das war halt ja Knieverletzung und da ist ein Teil irgendwo, Triggerwarnung, ne? Hier Verletzung und so weiter. Da ist ein Teil vom Knorpel irgendwie abgesplittert und das ist dann halt irgendwo im Körper. Da beim Knie in der Nähe. Und alleine diese MRT-Aufnahme, das war so für mich hochspannend, das zu sehen.
Also erstmal, Gott sei Dank ist es noch beim Knie in der Nähe. Ich meine, nicht auszudenken, wenn das so anders gelandet wäre. Ja, gut. Also ich kann zumindest nachvollziehen, dass man sowas dann vielleicht behält. Ist ein bisschen morbide so, aber ich kann es irgendwie schon nachvollziehen.
Ich habe mal mit Medizinstudenten darüber geredet, also mit einer Medizinstudentin, die meinte, ey, das ist so eine coole Anmache. Wenn du irgendwann mal eine Medizinstudentin oder so abschleppen willst, sag ihr einfach, ich habe noch eine MRT-CD zu Hause. Da ist okay. Eine Knorpelabsplitterung. Wollen wir uns hier angucken? Also gerade Erst- und Zweitsemester kriegst du damit wohl rum. Weiß nicht, hab's nie ausprobiert. Habe ich auch nicht unbedingt das Interesse, aber ist interessant.
Das heißt, wenn ich jetzt noch in der Lage wäre zu sagen, ich habe hier auf meinen CD-ROMs noch Pascal-Programme von vor 20 Jahren, dann kriege ich damit Informatik-Erstsemester rum, oder wie?
Nee, ich glaube, die sind nicht ganz so hyped bei sowas.
Die wissen gar nicht mehr, was eine CD ist.
Ja. Ja, wie war das? Ey, Papa, du hast hier per 3D-Drucker das Speichern-Symbol ausgedruckt. Nein, das ist deine Diskette. Das war damals so.
Ja. Disketten habe ich auch noch benutzt. Leerdisketten gekauft. Sowas gab's mal. Waren schweineteuer.
Wir haben noch Floppies zu Hause und ich glaube fast, die sind nicht mehr verwendbar. Und den C64 zu diesen Floppy-Disks. Vor, ich sag mal so, 15 Jahren waren die noch lesbar. Und da konnte ich auch noch die ganzen Spiele spielen, die auf diesen Floppy-Disks waren. Natürlich alles Originale, natürlich. Wie das halt damals zur C64-Generation war. Ja. Ich glaube, die sind heute alle tot.
Hättet ihr bei sowas oder habt ihr bei sowas gesteigertes Interesse, was so alte Technik angeht, jetzt alte Konsolen oder Heimcomputer wie den C64 oder sowas. Seht ihr da einen Sinn drin, sowas aufzuheben? Und würdet ihr das dann gelegentlich auch benutzen?
gelegentlich ist zu viel gesagt, aber ich würde es begrüßen, wenn der C64 in meinem Elternhaus angeschlossen wäre, dass man da einfach mal, ja, nochmal Summer Games spielen könnte. Auch einfach nur, ich habe ja Nichte und Neffen, einfach mal zu gucken, ja, es ist halt hässliche Grafik, aber lass vielleicht einfach mal spielen. Ich war damals auch schon wesentlich zu alt, als ich diesen C64 bekommen habe. Das war ein Weihnachtsgeschenk. Da war ich auch irgendwie schon 15, 16 und das ist halt, der war da schon outdated. Aber es war trotzdem ein richtig geiles Gefühl. Und alleine das zu erleben, also das kann man schon mal machen.
Ja, also bei mir, was Spielekonsolen angeht, ob ich die sammeln würde, ob ich da Sinn drin sehen würde. Also ich sag mal so, du könntest bei uns im Keller gerade aktuell an einem original funktionierenden Röhrenbildschirm original SNES mit SNES-Spielen spielen.
Ja, nice.
Ja, also eventuell habe ich da so eine kleine Sammlung und ich könnte so eine Mini-Ausstellung damit führen.
Ich muss ja sagen, hier bin ich jetzt fast auch wieder so drauf wie bei den Fotos, weil ich interessiere mich generell für Retro-Gaming. Also früher mehr, aber heute eigentlich auch noch. Und ich finde, Super Nintendo ist so ziemlich die beste Ära, die es überhaupt gab in der Videospielgeschichte und spiele das auch heute noch gerne. Aber ich habe nicht das geringste Bedürfnis, das noch in physischer Form zu besitzen. Also ich habe hier noch Super Nintendo-Spiele und NES, glaube ich, auch noch ein paar. Aber ich habe die Konsolen habe ich irgendwann verkauft und ich habe wirklich gar kein Interesse daran. Es reicht mir locker, wenn das emuliert wird, wenn ich schön auf dem Rechner spielen kann. Aber ich würde da tatsächlich selber nicht so den Sinn drin sehen. Für mich persönlich.
Wenn es funktioniert und wenn du an das rankommst, was du quasi besitzt, besessen hast, wie auch immer, das ist der Punkt, wo es halt wirklich drum geht. So ein physisches Ding, das nimmt dir keiner weg. Die Daten können verschwinden, das ist das Problem. Also, und die Emulatoren sind auch nicht perfekt.
Nein.
Da hast du dann teilweise Latenzen
und so weiter. Ich würde mal behaupten, die sind gut genug.
Ja, sie sind mittlerweile gut genug, aber zum Beispiel PS2 und PS3 ist mittlerweile auch schon fast so alt, dass du das emulieren müsstest. Und da kann ich dir hundertprozentig sagen, also PS3-Emulator wäre immer noch sehr latenzbehaftet.
Ja, ich glaube, PS2 geht inzwischen. Aber ja, klar, das stimmt natürlich. PS2-Emulatoren gab es vor 20 Jahren schon, die waren scheiße. Und ich glaube, das hat auch sehr lange gedauert, bis die irgendwie annehmbar wurden.
Genau, und selbst da hast du dann immer noch, abhängig davon, wie du quasi das Setup hast, Bugs. Also es gibt wirklich Sachen, die können Emulatoren gar nicht hinbekommen. Da muss man halt einen Patch aufspielen. Also da muss man wirklich, man muss Arbeit rein investieren, um etwas zu spielen, was, wenn du physisch hättest, einfach nur Plug and Play wäre. Das ist so das Ding, wo ich sage, da ist physischer Besitz halt nostalgisch besser.
Naja, vorausgesetzt natürlich, die CD ist noch lesbar. Was bei PS2 dann auch schon kritisch wäre mittlerweile.
Ja.
Vielleicht kann man die länger lesen, weil wenn ich jetzt an die PlayStation 1 gehe, mit den original PlayStation 1 Spielen funktionieren die noch alle. Zumindest die ich habe.
Das kann sehr
Deswegen
gut sein.
Deswegen denke ich mal, würden die PS2 wahrscheinlich auch noch funktionieren.
Die gestanzten Sachen halten auch so oder so besser, weil das ist eine andere Technik dahinter.
Aber für mich ist sowieso auch das Haptische, was wir an Sachen uns angesammelt haben, ist tatsächlich so mehr so ein Aussteller-Ding. Wir sammeln ja auch Collector's Editions.
Ah, ja, auch sowas, was ich nicht nachvollziehen könnte oder was ich selbst nicht machen würde. Nachvollziehen kann ich schon. Ich habe so dieses Ausstellergehen, glaube ich, nicht. Es nur zu besitzen, ohne das jetzt irgendwie schön zu präsentieren oder so, das ist ja auch nicht so der Sinn der Sache. Zumal das ja so gerade Collector's Editions und so, das kann ja durchaus auch mal ein bisschen teurer sein. Und das wäre es mir dann nicht wert. Nur, dass ich weiß, dass ich hier am besten in der Schublade irgendwie eine tolle Figur aus einer Collector's Edition habe oder so. Wäre ja Quatsch.
Und genau deshalb haben die Unternehmen sich gedacht, zu Collector's Editions brauchst du digitale Cosmetics, damit jeder sieht, dass du die Collector's Edition hast. Weil in die Wohnung lassen, ja, ich weiß auch nicht. Also ich würde mir auch sowas nicht ausstellen oder irgendwo hinstellen, weil, ja gut, dann kann man halt sagen, ja, hier, guck mal, da die schöne Collector's Edition. Wäre auch nicht meins. Aber so ein Cosmetic, wenn du, keine Ahnung, ein brennendes Pferd hast, auf dem du reitest, oder einen brennenden Eber.
Oder ein Diablo-Murloc.
Das ist schon heiß.
Neben digitalen Daten und Fotos und Tagebüchern, habt ihr noch so andere Beispiele für, ich bin mir nicht sicher, wie man es insgesamt nennt. Ich habe den Begriff Erinnerungsmedien gelesen, aber das trifft es ja auch nicht so hundertprozentig. Also für solche Sachen, Erinnerungsstücke oder derartigen Kram.
Ja, ich denke mal, so Klassiker sind auch Schmuckstücke. Schmuckstücke, Porzellan, so Sachen, die halt nicht kaputt gehen. Also von Zeit, meine ich jetzt.
Okay, sowas habe ich tatsächlich nicht, aber ja, also ich habe hier ein paar Jahrbücher aus Schulzeiten, aus den Oberstufen. Die, ja, da guckt man immer mal wieder rein. Insbesondere, wenn dann doch mal wieder sich ein alter Schulfreund meldet und dann mal anruft und ja.
Sowas passiert.
Wer war denn das eigentlich? Das passiert bei mir manchmal, ja.
Holy shit.
Auch nicht häufig, aber so, keine Ahnung, alle halbe Jahr irgendwer meldet sich. Nee, und ansonsten habe ich eigentlich nicht mehr sehr viel. Vor ein paar Wochen hat meine Mutter in der WhatsApp-Familiengruppe geschrieben, wir haben jetzt übrigens die alten Schulsachen entsorgt. Meine erste Frage war, mein Skizzenbuch? Also, ich meine, Oberstufe, Kunstleistungskurs, ja, okay. Das Zeug, was da drin ist, ist wirklich richtiger Schund. Ne? Also ich konnte absolut teilweise gar nicht zeichnen. Aber dieses Skizzenbuch, ich habe es mitgenommen, als ich dann vor 2-3 Wochen da zu Hause war, weil ich einfach nur nicht wollte, dass das weggeschmissen wird.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich kann wahrscheinlich noch weniger zeichnen, deswegen gäbe es da bei mir nicht so viel aus Schulzeiten, aus dem Kunstunterricht, was ich gerne behalten würde.
Es gibt teilweise creepy Bilder. Also ich habe mich selbst geschockt, als ich meine Kunstmappe dann gesehen habe. Ich wusste, ich habe sehr seltsame Sachen gezeichnet und gemalt, aber holy fuck.
Dann warst du noch nie in der Kreissaalabteilung im Krankenhaus, wo die älteren Geschwister ihre Bilder ausstellen.
Nein, ich halte mich von Kreissaalen fern. Ich hatte schon öfter die Geburtshaus-Story erzählt. Ich möchte damit eigentlich nicht so viel zu tun haben, es sei denn, ich bin persönlich involviert. Das ist mir zu viel Blut.
Geht doch nur um die Bilder, die älteren Geschwister gemalt haben. Das ist schon ein bisschen creepy.
Bei den Sachen aus der Schulzeit würde ich eher so Aufsätze und sowas theoretisch gerne noch haben. Also ich habe das leider alles gar nicht mehr. Ich glaube, das wäre ein bisschen so meine Art von Tagebuch, wenn du wirklich einen relativ freien Aufsatz hast, wo du dann auch mal eigene Gedanken, eigene Meinungen aus dem Philosophieunterricht zum Beispiel, da habe ich, glaube ich, ganz interessanten Scheiß geschrieben. Sowas hätte ich gerne. Das würde ich auch heute gerne noch lesen.
Kannst meine haben. Ich glaube, meine existieren noch.
Also meine gibt's auch noch und ich weiß noch, wie sie geschrieben waren. Ich war damals schon sehr dialektisch und diplomativ unterwegs. Also keine Aussage treffen, die nicht in irgendeiner Weise sofort revidiert wird oder revidiert werden kann. Also jedes Thema wirklich von allen Seiten beleuchten, um dann zu dem Schluss zu kommen, ist kompliziert. Gerade im Philosophieunterricht. Interessiert mich eher weniger.
Ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Mittel, um sich in diese Zeit zurückzuversetzen. Ja, um wirklich mal noch die Lebensumstände, die eigenen Gedanken und so aus der damaligen Zeit wieder ein bisschen erneut erleben will. Gut, vielleicht will man das manchmal auch nicht, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber ich finde, da ist das ganz gut. Weil wenn ich jetzt so einen Aufsatz lese, dann, ich glaube, dann weiß ich sofort wieder, ja, wie ich da so drauf war, warum ich alle gehasst habe und was mir ganz besonders auf den Sack ging.
Aber weißt du das jetzt nicht mehr, warum du alle Leute gehasst hast?
Naja, ich habe so ein verschwommenes Bild davon, warum das so wäre. Aber ich glaube wirklich, dass es so einen kleinen Trigger braucht, um wirklich dort wieder geistig einzutauchen in diese Zeit. Das ist allgemein bei so Erinnerungsstücken für mich eigentlich fast schon der größte Sinn, dass ich mir dadurch wirklich Umstände meines Lebens zu der Zeit wieder ins Gedächtnis rufen kann. Georgia hatte Schmuckstücke genannt. Da ist mir eingefallen, dass ich auf einer Klassenfahrt in London mir mal eine ganz großartige Kette gekauft habe. Natürlich stilecht, so mit Hanfblatt und so. Ganz hervorragend. Und das ist absolut wertlos, das sieht nicht geil aus. Und das Objekt an sich hat für mich auch wirklich gar keine Bedeutung. Aber wenn ich das sehe, dann fühle ich mich halt wirklich in diese Zeit zurückversetzt und kann mir so ziemlich alles, was so in dieser, auf dieser Klassenfahrt abgelaufen ist, wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist wie so eine Art Portal, sag ich mal.
Dann fühlst du dich wieder, als säßt du mit deinen Kumpels im Central Park und würdest Brokkoli essen.
Wir saßen am Trafalgar Square und wir haben über die Grenze geschmuggelten Wodka getrunken. Aber ansonsten kommt's hin, ja.
Ah.
Und da ist mir aufgefallen, als ich im Vorfeld dieser Episode darüber nachgedacht habe, dass das so ein Objekt aber auch gar nicht braucht, sondern dass es wirklich nur um den Trigger geht. Denn bei dieser Klassenfahrt, wenn ich daran zurückdenken möchte, würden auch einfach bestimmte Songs reichen. Mhm. Also wenn ich einen Song höre, von dem ich weiß, dass ich ihn da entweder zu der Zeit intensiv gehört habe oder auf dieser Klassenfahrt zum ersten Mal gehört habe, Cambodia von Limp Bizkit zum Beispiel oder Bodies von Drowning Pool, wären so meine Beispiele.
Katarina and the Waves.
Katrina, bitte. Das erinnert mich auch an eine Zeit, da will ich mich aber nicht so gerne dran zurückerinnern. Nee, aber das, da muss ich diesen Song einfach nur hören und dann könnte ich mich wirklich in dieser Nostalgie wälzen, ausgehend von diesem einen Trigger. Und das finde ich eigentlich ganz interessant.
Also wären für dich eigentlich eher so Mixtapes?
Es müssen nicht Songs sein, das können wahrscheinlich auch andere Sinneseindrücke sein, das können auch Gerüche oder Geschmäcker sein.
Ja, aber ich glaube, die sind schwieriger festzuhalten.
Ja, kommt drauf an. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Crunchips Cheese and Onion esse, fühle ich mich zurückversetzt ins Jahr 1996, als ich mal 2 Wochen bei meinen Verwandten in Sachsen verbracht habe und dort unter anderem die Fußball-EM 96 verfolgt habe. Warum gerade dadurch, durch diese Chips, weiß ich nicht, aber es ist so. Und bis heute, ne, also ein paar Jahre später, verbinde ich das immer noch damit und kann mir dann, wenn ich allein diesen Geschmack spüre, mich wunderbar wieder dahin zurückversetzen.
Okay, also so sehr ich Nostalgie auch ablehne, aber da kann ich tatsächlich einstimmen, wenn ich Lebkuchen mit Zitronat esse, bin ich sofort irgendwie 7 oder 8 Jahre alt und backe mit meiner Oma wieder Lebkuchen. Das ist einfach wirklich sehr, ja, das ruft es in mir wirklich immer wieder auf.
Wenn ich am Busbahnhof vorbeilaufe und die Pinkelecke rieche, dann denke ich immer an Venedig.
Diese Aussage ist mir nicht unbekannt, allerdings von einer anderen Person.
Es ist so krass. Du denkst dann wirklich an Venedig, weil es an so vielen Ecken einfach nach Pisse riecht.
Also ich würde da primär an den Berliner Hauptbahnhof denken, aber ja.
Wenn ich Hundekacke rieche, denke ich an, ich bin mir nicht sicher, entweder Kiel oder Flensburg, eins von beiden. Also sorry an alle Hörer aus Kiel oder Flensburg. Wenn ihr aus Kiel seid, ich meinte Flensburg und wenn ihr aus Flensburg seid, ich meinte Kiel. Aber da hat die komplette Innenstadt irgendwie, als ich 1-2 Mal da war, beide Male nach Hundescheiße gerochen.
War es warm?
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Es kann durchaus sein, ja.
Da riecht es ja noch mal intensiver.
Ja, es zeigt ja irgendwie, dass so Erinnerungsstücke in physischer Form vielleicht sogar überbewertet ist, weil man selbst mit den Sinneseindrücken, die man hatte, viel mehr verbinden kann als, ja, mit, ich weiß nicht, Schmuckstück, um das als Beispiel beizubehalten.
Ja, Sinneseindrücke sind reproduzierbar, du brauchst kein Original. Das ist das Schöne. Also, wie gesagt, Geschmack. Wenn du einen gewissen Geschmack haben willst oder einen gewissen Geschmack bekommst, da brauchst du natürlich nicht das Original, weil die Lebensmittel von damals wären vielleicht verdorben, vielleicht auch nicht mehr so geil. Aber ja, es ließe sich dadurch heraufbeschwören.
Ja, aber ich glaube, die fänden das komisch, wenn ich bei fremden Babys auf der Geburtsstation schnuppern komme, um mich zu erinnern, wie die Babys gerochen haben.
Babys haben auch immer so einen Eigengeruch, ne? Das habe ich bei jedem meiner Neffen und Nichten festgestellt. Es ist ein seltsamer Geruch, aber sie haben was Markantes.
Irgendwie angenehm, wenn auch sehr merkwürdig. Das verfliegt so ultra schnell.
Angenehm würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja. Wenn man damit was verbindet.
Ja, ich wollte gerade sagen, eventuell auch dem Fakt geschuldet, dass du halt dann da dein süßes kleines Baby hast. Ja, bei den beiden hebe ich auch so den ersten Body auf und so. So Dinge, wo ich mich wirklich erinnern kann, ist das Erste, womit die nach Haus gekommen sind. Und
da fällt mir sehr gut ein, Thema Kuscheltiere. Habt ihr eure noch? Habt ihr sie damals beim Auszug aus eurem Elternhaus mitgenommen? Oder sind Nein. sie noch bei euren Eltern?
Es kann sein, dass sie noch bei meinen Eltern sind, aber nee, Kuscheltiere waren wohl mein Ding, als ich klein war, aber mittlerweile so, nee.
Ich habe vor Jahren mal eine Diskussion darüber geführt und der Konsens der Gruppe damals war, wenn du ausziehst, nimmst du natürlich deine Kuscheltiere mit aus der Kindheit. Die sind dann irgendwo im Schrank, aber sie sind bei dir. Bei mir sind meine Kuscheltiere noch vorhanden. Sie sind quasi fast vererbt zum Teil, aber nicht das eine. Das eine ist mir wirklich heilig. Das bekommt keins meiner Neffen, Nichten. Aber das ist zu Hause. Das ist in der Heimat. Die werden auch niemals weggeworfen. Wenn irgendwann die Dinger weggeworfen werden, dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr angepisst sein. Aber ich würde sie nicht mitnehmen in meine Wohnung, weil, naja, also ich brauche sie nicht. Aber nach Hause zu kommen und zu wissen, sie sind da ist dann doch schon eine Nostalgie dann da.
Vielleicht kriegst du damit auch eine bestimmte Art von Erstsemesterin rum. Wer weiß.
Grundschullehrerin.
Achso, oh Gott. Gerade kurzzeitig gedacht, du willst Grundschülerin sagen.
Erstsemester Grundschule ist ein bisschen jung für mich. Ja, finde ich nicht gut.
Ja, Kuscheltiere hatte ich. Also ich hatte immer so ein Kuschelkissen, was eigentlich ein kleiner, ekliger Lappen aus T-Shirt-Stoff war, mit Schaumstoff gefüllt. Ich glaube, die letzte Version, allerdings ohne Schaumstoff, liegt hier tatsächlich auch noch irgendwo. Aber ansonsten habe ich meinen Wauzi noch, den ich mit 4 oder mit 5 bekommen habe. Ja. Mittlerweile kann ich ohne ihn schlafen, aber der liegt hier auch noch. Den würde ich auch niemals weggeben.
Ah, bei mir ist es ein pinker Bär. Da haben meine Schwestern zusammengelegt. Also die waren halt 10 und 8 Jahre älter als ich. Und ich glaube, ich war 4 oder 5, als ich den bekommen habe. Die haben ihr Taschengeld zusammengelegt und mir den geschenkt. Und es ist immer noch sehr rührend. Und das ist wirklich ein hässlicher Bär. Also ganz ehrlich, aus ästhetischer Sicht, Gott verdammt, verbrenn es.
Ich kann mich erinnern, dass ich einen Plastik-Godzilla hatte. Aber Kuscheltiere kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, was ich hatte.
Das hat aber auch was.
Die Kleinen spielen noch mit meinen Plastik-Dinos.
Oh, da hatte ich auch eine Menge von.
Das waren Badewannentiere.
Ja.
Ich meine auch, Teile dieser Plastik-Dinos müssten noch meine Zahnabdrücke haben. Und ja, man ist halt Kind, ne? Man beißt halt auch mal rein.
Apropos Zähne, wollte ich gerade noch anmerken, was das Aufbewahren von Kinderzeugs angeht. Meine Oma hat, und ich finde es irgendwie extrem creepy, meine Milchzähne eine ganze Weile lang aufbewahrt.
Das machen viele Eltern.
Also das ist doch merkwürdig.
Milchzähne.
Milchzähne, Haarlocken.
Ja gut, so eine Haarlocke, so die erste Haarlocke, das würde ich jetzt noch verstehen, aber so ein ganzes Taschentuch, wo einfach mal 10 Zähne drin sind.
Ja gut, wer das vernünftig macht, der hat da so ein kleines Döschen, wo jeder Zahn seinen eigenen Platz hat.
Wollte gerade sagen, also sowas bewahrt man doch standardmäßig in einer Pull-Mollbox auf.
Genau, Pull-Mollbox mit Taschentuch und das ab in eine Schublade. Das war nicht,
ernsthaft?
Ja, das war nicht irgendwie großartig so, auf, so sortiert oder irgendwie schön hergerichtet.
Das klang jetzt wirklich nur nach Taschentuch halt.
Ja, nee, irgendwo muss das ja auch gelagert werden.
Ja.
Also, ich wollte auf andere Zähne hinaus, aber fand es sehr schön, dass du es erwähnt hast. Meine Weisheitszähne gibt es noch. Die habe ich damals, als die rausgenommen wurden die mir mitgegeben. Und ja, die liegen noch zu Hause und gammeln da vor sich hin. Ist jetzt weniger eine schöne Erinnerung.
Meine gibt's auch noch, aber vermutlich muss ich mich irgendwann von ihnen trennen.
Ja, bei mir dasselbe.
Ich hab da keinen Bock drauf. Ich behalte sie lieber noch ein bisschen.
Man wird ja auch ein bisschen dümmer davon, ne? Deswegen heißen die ja so.
Oh nein. Was ist, wenn ich von 4 weiße Zähnen an abgeben muss?
Ja. Eben.
Ich bin der Quotendepp. Ich hab keine mehr.
Ja, haben wir denn noch abschließende Bemerkungen oder ein Fazit über den Sinn und Unsinn von Tagebüchern und persönlichen Erinnerungsstücken, sei es jetzt für sich selbst oder für zukünftige Generationen?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich vorher mich nicht vorbereitet habe. Und ich hasse Nostalgie und Erinnerungsstücke, aber diese Diskussion hat mir irgendwie schon gezeigt, also so ein paar hat der Mike ja doch. Und die sind auch wirklich so wichtig, dass ich nicht drüber hinweggehen könnte. Hätte ich vor der Diskussion niemals gedacht.
Siehst du mal.
Ja, doch. Also ich finde auch, diese ganzen Erinnerungsstücke, die man behält, es sind sentimentale Werte und ich finde vieles nachvollziehbar, ob es jetzt dafür ist, dass man irgendwas für die eigenen Nachkommen, für Archäologen in 200 Jahren oder sonst wen oder zum Ausstellen irgendwas für sich behält oder sammelt, halte ich alles für nachvollziehbar. Solange es nicht Messi-Züge annimmt, finde ich, geht das alles klar.
Ja, ich sehe es. Also ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann es für mich aber nicht so wirklich verstehen. Ich bin zwar ein sehr nostalgischer Mensch, aber so die physischen Erinnerungsstücke an sich brauche ich eigentlich nicht. Sondern mir reicht erstmal mein Langzeitgedächtnis, was noch halbwegs gut ist. Mag sich auch irgendwann ändern. Und wenn ich weiß, wie ich bestimmte Sachen aktivieren kann in diesem Langzeitgedächtnis, um mich an Dinge zu erinnern, was, wie gesagt, durch Sinneseindrücke zum Beispiel funktioniert, dann ist das okay für mich. Was ich an Erinnerungsstücken allerdings gerne habe, sind digitale Daten, insbesondere Sachen, die ich selbst erschaffen habe. Oder müssen nicht digital sein, aber ich habe halt eigentlich fast nur digitale Sachen in dieser Hinsicht. Also eigene Erzeugnisse, so schlecht sie auch sein mögen, aber alle möglichen kreativen Arbeiten würde ich mich niemals von trennen wollen. Ob das Anfänge in der Bildbearbeitung sind oder mein längst verwaister YouTube-Kanal oder sonst was. Würde nie auf die Idee kommen, sowas zu löschen.
Ein Seitenhieb. Ich habe kürzlich alten Schrott von mir auf YouTube gelöscht. Auf Nimmerwiedersehen. Wurde gefragt, bist du sicher? Ja, bitte. Mach weg, das gucke ich mir nie wieder an.
Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich würde auch nicht wollen, dass jemand anderes das sieht, was ich da noch habe. Ne? Es ist halt nicht gut. Und ich würde es mir wahrscheinlich auch selber nicht angucken, denn es ist schon ein bisschen langweilig und schlechte Tonqualität und so. Aber ich muss die Gewissheit haben, dass es noch da ist. Diese Gewissheit brauche ich einfach. Falls ich vielleicht eines Tages auch nochmal reingucken will. Wer weiß.
Ich habe das einfach jahrelang nicht angeguckt. Ich würde es auch nicht nochmal angucken wollen und jemanden zeigen auch nicht mehr. Von daher, nee, hat keinen Sinn.
Das finde ich eigentlich eine sehr gesunde Einstellung. Das ist so wie Dinge, die du nach einem Umzug 3 Jahre nicht auspackst, wirst du nie wieder benutzen, hau die weg.
Ja, physische Sachen sind aber wieder was anderes.
Warum sind Daten an der Stelle was anderes? Du wirst sie dir nicht selber angucken.
Na, vielleicht schon. Also ich schließe es ja nicht komplett aus.
Ja, vielleicht brauche ich auch diesen Eierkarton. Ich möchte Ostern irgendwas machen.
Klar, der Unterschied ist halt, dass du dir dann deine Wohnung mit Zeug zumüllst, den du wahrscheinlich nicht brauchen wirst. Wohingegen ich die Server von YouTube vollmülle und das ist mir egal.
Ja, das kostet auch Geld.
Ja, mich aber nicht.
Noch?
Wenn ich jetzt für Speicherplatz bei YouTube bezahlen müsste, klar, dann würde ich mir das überlegen, was davon jetzt wirklich noch relevant ist.
Ja, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Wir mögen Erinnerungen, selbst die Leute, die keine Erinnerung mögen.
Und irgendwelche Erinnerungsstücke hat jeder.
Wahrscheinlich.
Selbst die Verleugner.
Mhm.
Ja, insofern würde ich sagen, gehabt euch wohl, Glück auf und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.